Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie in unserer Sendung Lebenshilfe, heute zum Thema Heilung von Depression, der erste Teil. Unser Referent ist Friedrich Rabold und mein Name ist Waltraud Edelmann. Die Zahl der Menschen, die wegen Depressionen einen Arzt aufsuchen oder im Arbeitsleben ausfallen, steigt ständig an. Depressionen gehören heute zu den häufigsten Erkrankungen überhaupt. Ärzte und Psychologen, Arbeitgeber, Betroffene und Angehörige müssen sich damit beschäftigen. Und wir tun es in Radio Horeb natürlich auch. Friedrich Rabold bietet uns in diesem Jahr gleich eine mehrteilige Reihe an, und zwar über besondere Arten und Aspekte der Depression. Heute geht es um die Erschöpfungsdepression. Liebe Hörer, ich denke, viele von Ihnen kennen die Erschöpfung und wie man sich dabei fühlen kann. Völlig ausgepumpt, müde und schlapp, am Ende der eigenen Kraft, dazu noch mutlos, traurig und hoffnungslos. Wir denken dann, ich schaff's nicht mehr, mir ist alles zu viel, ich sehe keinen Ausweg und keine Lösung, wie es jemals wieder besser werden könnte. Und oft sind wir dann unfähig, klar zu denken und zu entscheiden. Und dazu packt uns noch die Angst zu versagen, die Angst, krank zu werden, die Angst, dass es irgendwie nicht mehr weitergeht. Wenn diese Symptome anhalten, dann sprechen Mediziner und Psychologen meist vom Burnout, vom Erschöpfungssyndrom, schließlich von der Erschöpfungsdepression. Die Ärzte versuchen dann, den Körper zu behandeln, die Psychologen und Psychiater kümmern sich um die erkrankte Psyche und immer mehr Kliniken entstehen sogar, die sich eigens mit Burnout-Patienten beschäftigen. Wir bei Radio Horeb wollen uns heute aus geistlicher Sicht damit beschäftigen und geistliche Hilfe anbieten für Menschen, die unter Erschöpfungsdepression leiden. Unser Referent Friedrich Rabold gibt ja schon seit vielen Jahren geistliche Hilfe in Radio Horeb bei den verschiedensten Nöten und Problemen. Und ich begrüße ihn jetzt ganz herzlich am Telefon. Grüß Gott, Herr Rabold.
Grüß Gott, Frau Edelmann. Grüß Gott, verehrte Hörer.
Sie sind ja den meisten Hörern inzwischen bekannt. Seit über 10 Jahren sind Sie in unseren Sendungen zu hören. Eigentlich sollten wir mal das 10-jährige Jubiläum feiern. Ich denke, ja, die meisten kennen Sie. Für die, die Sie noch nicht kennen, Friedrich Rabold ist Sprecher der charismatischen Erneuerung im Bistum Speyer. Er war Leiter einer Schule für sprachbehinderte Kinder und beschäftigt sich, wie gesagt, sein halbes Leben lang schon mit geistlicher Hilfe, mit der Heilung aus dem christlichen Glauben. Er hält viele Glaubensseminare und hilft unzähligen Menschen in seelischer Not durch seine Beratung und durch Gebet. Herr Rabold wird uns auch heute wieder ein Impulsreferat halten und nach einer Hörergesprächsrunde gemeinsam mit uns beten. Ja, Herr Rabold, die Menschen, die von einer Erschöpfungsdepression betroffen sind, empfinden ihre Situation oft als hoffnungslos. Ist sie wirklich so hoffnungslos?
Ja, also eine kurze Antwort zuerst. Hoffnungslos soll all dies für uns nicht sein. Nein, nicht wenn wir wirklich als Christen leben. Hoffnungslosigkeit soll es bei uns nie geben, wenn wir in unserem Alltag mit Christus verbunden leben und wenn wir lernen, unseren Glauben gerade auch in schweren Belastungen richtig anzuwenden. Doch ich möchte Ihnen diese kurze Antwort auch begründen und Ihnen genauer aufzeigen, was ich darunter verstehe, den Glauben unter schwerer Belastung zu leben. All die zu Beginn genannten Begriffe Burnout, Depression, Erschöpfungssyndrom und Erschöpfungsdepression haben so vieles gemeinsam, dass man sie gar nicht so richtig auseinanderhalten kann. So kann man sie wohl alle zu dem Formenkreis der Depression zählen. Und wenn man zur Depression, die es in vielen, mehr oder minder stark unterschiedenen Ausformungen gibt, etwas sagen möchte, das für alle Erscheinungsformen gilt, dann kann man dies am ehesten, wenn man die Erschöpfungsdepression als die vielleicht umfassendste Erscheinungsform genauer betrachtet. Und dies möchte ich heute in dieser Sendung mit Ihnen einmal probieren. In dem Wort Erschöpfungsdepression steckt ja eine erste Erklärung schon drin. Es ist ein Zusammenkommen von Erschöpfung und von dem, was man unter Depression versteht. Wir können auf verschiedene Weisen, durch die man allmählich in eine Erschöpfung hineingeraten kann. Vielleicht haben auch Sie bereits die eine oder andere zumindest ansatzweise erlebt. Es gibt so viele Arbeiten, die täglich wiederkehren und die uns ermüden. Es gibt viele Arbeiten, durch die unser Körper auf Dauer überlastet wird. Manchmal kommen auf uns Forderungen zu, mehr Forderungen, als wir erfüllen können. Und dann häuft sich die Arbeit wie ein Berg vor uns. Wir arbeiten und arbeiten und doch nimmt dieser Berg nicht ab. Zu manchen Zeiten müssen wir von morgens früh bis spät in die Nacht arbeiten und können uns keinerlei Erholungspausen gönnen. Bei Hausfrauen kommt es dann kochen, waschen, bügeln, Kinder zur Schule bringen, einkaufen, Wohnung aufräumen, Hausaufgaben beaufsichtigen, Arztbesuche, Kinder pflegen, Streit schlichten, Abendbrot, Gute-Nacht-Geschichte, Wäsche aufräumen und noch einiges mehr. 6 Tage in der Woche und am 7. nur unwesentliche Änderungen. Und in der Arbeitswelt draußen. Täglich mehr Anforderungen und Geschäftsvorgänge, als man zeitlich abarbeiten kann. Unvorhergesehenes, das gleich erledigt werden muss. Gespräche, Forderungen, Zeitdruck, ständiger Entscheidungsdruck. Verantwortung für die Mitarbeiter. Verantwortung vor dem Übergeordneten im Stanzen. Kein Wunder, dass solche Tagesprogramme an den Kräften zehren. Für viele Betroffene wäre die Arbeit an sich gar nicht so schlimm. Doch dass alle nur kommen und ihre Forderungen stellen, sich bedienen lassen und alles, was man für sie tut, als selbstverständlich hinnehmen, das kann auf Dauer die Belastung so verstärken, dass sie krank macht. Andere haben es sich zur Lebensaufgabe gemacht, alles, was sie erledigen müssen, ganz besonders vorbildlich zu machen. Sie wollen und müssen die Besten sein. Und doch erkennt niemand ihre Arbeit an. Manche Menschen möchten in allem, was sie tun, die Besten sein und können ihre hochgesteckten Ziele nicht erreichen, weil sie sich zu viel vorgenommen haben. Andere strengen sich an, doch so sehr sie sich auch anstrengen, sie können es ihrem Ehepartner, ihrem Chef oder anderen für sie wichtige Personen nie gut genug machen. Andere können nie Nein sagen zu den vielen Erwartungen und Forderungen, die an sie gestellt werden. Und so werden sie ständig überfordert. Andere fühlen sich für alles verantwortlich und kommen deshalb in die ständige Überforderung. Und viele bekommen Schuldgefühle, wenn sie nicht alle an sie gestellten Forderungen erfüllen können. Am größten können Schuldgefühle werden, wenn man den eigenen Ansprüchen nicht genügt und sich deshalb minderwertig vorkommt. Wenn man die vielen Lebensgeschichten von Menschen betrachtet, die sich abgeschafft, müde, überfordert, innerlich leer und ausgebrannt fühlen, kann man bald erkennen, dass bei der Entstehung einer Depression meist mehrere, viele Ursachen aus verschiedenen Bereichen zusammenwirken. Ursachen im körperlichen Bereich können die schwache körperliche Konstitution, ein sensibles oder gar schwaches, labiles Nervensystem sein. Körperliche Schwäche und Anfälligkeit nach Krankheit können sich auswirken und die Ermüdung des Körpers im Alterungsprozess. Auch er ist ein Grund, dass man allmählich unter der Arbeit erstickt. Unter all diesen Bedingungen kann eine starke Belastung auf Dauer nicht getragen werden. Und zu den körperlichen Schwächen kommen oft die eine oder die andere Last aus dem sozialen und dem seelisch-geistigen Bereich hinzu. Die Forderungen aus der Berufswelt werden heute bewusst so hoch angesetzt, dass sehr viele Menschen bald überfordert sind. Dazu kommen die Forderungen aus der Gesellschaft, immer topfit und jugendlich straff zu erscheinen, von Tatendrang ständig nur zu sprühen. Die Forderungen aus der Familie, Eltern müssen heute für ihre Kinder oft mehr tun als jemals zu einer früheren Zeit. Und die selbst an sich gestellten Forderungen, alles selbst zu tun und alles am besten zu tun, damit man geliebt wird oder weil man das seinem eigenen Stolz schuldig ist. Zu all diesen Ursachen und Bedingungen, unter denen es zu einer Erschöpfungsdepression kommen kann, kommt zumeist noch eine mächtige Kraft hinzu, die den Menschen weitertreibt. Es sind die Ängste. Die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren. Oder die Angst, von den anderen abgewertet zu werden. Die Angst, nicht geliebt zu werden, wenn man nicht Höchstleistungen bringt. Eine Angst, von der man oft gar nichts weiß. Die Angst zu versagen. Die unbewusste Angst, von Gott als Versager verurteilt zu werden. Die Angst, das Leben zu lieben. Das Leben zu verlieren. Und hinter all diesen Ängsten steckt oft eine viel tiefer sitzende Angst, die aus unserem Unbewussten emporsteigt. Es ist die Angst, die so früh entstanden ist und so tief sitzt, dass sich die Menschen an sie häufig wie an einen ständigen Begleiter gewöhnt haben. Oft haben die Menschen keine Erinnerung daran, wann diese Angst eigentlich entstanden ist. Denn zumeist geschieht dies schon zu einer Zeit zwischen der Empfängnis bis zum ersten Lebensjahr. Zu einer Zeit, in der wir in unserem Bewusstsein noch keine Erinnerungen speichern können. Unser Leben beginnt damit, dass uns Gott, unser Vater, in die Situation der Empfängnis hinein unserer Seele schenkt. Unsere Seele ist ein Funke des Geistes Gottes. Sie ist von Anfang an vollkommen ausgebildet, kann wahrnehmen, Wahrnehmung verarbeiten, denken, fühlen und hat ein vollkommenes Gedächtnis. Wir sind von Anfang an eine vollkommen ausgebildete Person. Uns fehlt nichts außer der Erfahrung. Und deshalb sind wir darauf angewiesen, von unserer Umgebung und hier zuallererst von unseren Eltern zu lernen, dass wir geliebt sind, gewollt sind, sicher und geborgen sind. Leider erfahren wir aber allzu oft während der Schwangerschaftszeit, dass wir nicht erwünscht, nicht gewollt, nicht geliebt, dass wir abgelehnt werden, dass wir vielleicht nicht weiterleben dürfen, dass man uns vielleicht sogar das Leben nimmt, dass Eltern miteinander Streit haben, dass Eltern selbst in Gefahr kommen und Angst haben, dass die Geburt für das Kind sehr gefährlich und schmerzvoll sein kann. All diese frühen Erlebnisse erzeugen beim Kind schon während der Schwangerschaft und der Geburt schwere Ängste. Auch vorgeburtliche ärztliche Untersuchungen des Fruchtwassers können beim Kind die Angst auslösen, dass sie nicht leben dürfen. Ebenso die Trennung von den Eltern nach der Geburt in den ersten beiden Lebensjahren. Selbst wenn die Trennung nur für kurze Zeit stattfindet, kann beim Kind schon Angst entstehen. Durch die oben erwähnten Erlebnisse wächst im Unbewussten, in unserem Geist die Erkenntnis, ich kann mich nicht auf die anderen verlassen. Ich bin nicht bei ihnen in Sicherheit. Meine Eltern, meine Mutter, mein Vater lieben mich nicht. Ich habe Angst, dass ich nicht leben darf. Diese im Unbewussten, in unserem Geist gespeicherte Angst wirkt sich bei sehr vielen Menschen während ihres ganzen Lebens weiter aus. Die Angst führt im Körper zu erhöhtem Ausstoß von Adrenalin und anderen Botenstoffen und löst im Körper Flucht- und Aggressionsbereitschaft aus. Das heißt, der Körper arbeitet immer auf Hochtouren, damit er ständig Höchstleistung erbringen kann. Schon von klein auf sind deshalb viele von der Angst betroffene Kinder körperlich überaktiv und hektisch. Ihre Angst zwingt sie, ständig Leistung zu bringen, damit sie am Leben bleiben dürfen, damit sie endlich anerkannt und geliebt werden. Die ersten früh erlebten Ängste werden in Schulzeit und Jugend häufig noch verstärkt und führen schließlich zu einer falschen Motivation für das Handeln in Ehe, Familie und Beruf. Selbstbestätigung durch Leistung, Selbstüberforderung, um sich dadurch die Zuwendung der anderen zu erringen. Geltungssucht, Arbeitssucht, Leistungssucht, auf der Suche nach Liebe und als Liebesersatz. Wenn sich solche falschen Motivationen entwickelt haben, kommt es allzu leicht zur Enttäuschung. Viele sind enttäuscht, wenn sie trotz der Hochleistung von den Personen um sie herum nicht im erhofften Maß anerkannt, geschätzt und geliebt werden. Andere erleben die Enttäuschung über sich selbst, weil sie selbst aufgestellte Ziele nicht erreichen konnten. Und sicher kommt auch noch die unbewusste Angst hinzu, dass das Versagen von den anderen entdeckt wird. Zu diesen Enttäuschungen kommt dann der körperliche und nervliche Zusammenbruch, weil der Körper und das Nervensystem durch die ständige krampfhafte Überforderung müde und ausgelaugt sind. Der ständig durch die Stresshormone hochgepeitschte Körper bricht unter der Überforderung zusammen. Dieser körperliche Zusammenbruch wird dann als weiteres Versagen erlebt und in der Seele wächst die Angst noch mehr. Es ist die Angst, die den Körper und den Geist in allen Funktionen schwächt und lähmt. So kommt es mehr und mehr zur Erschöpfungsdepression. Der Körper wird müde und schwer, Schlafstörungen rauben die körperlichen Erholungsphasen, Kopfschmerzen beeinträchtigen die Konzentration und jeden klaren Gedanken. Die Außenwelt wird wie durch einen Nebel wahrgenommen. Alles erscheint farblos, grau und düster. Man wird unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen, unfähig, eine Entscheidung zu treffen, unfähig, die normalsten Arbeiten auszuführen. Es breitet sich eine große Traurigkeit, Niedergeschlagenheit und Hoffnungslosigkeit aus. Alles wird negativ gewertet. Die Gedanken verselbstständigen sich. Sie rasen im Kreis und nicht selten zwingen sie den hilflos ausgelieferten Menschen Selbstmordideen auf. Und so wächst die Angst weiter, die Angst, sich selbst umzubringen. Wie kann bei einer solchen Entwicklung und umfassenden Schädigung noch Heilung geschehen? Der Weg aus der Depression ist zumeist schwer und mühevoll. Er wird oft ganz unübersichtlich erlebt und häufig entmutigen Rückschläge. Die Ärzte und Psychiater bemühen sich, die schlimmen körperlichen und psychischen Symptome durch Antidepressiva zu beruhigen und hoffen, diese Symptome schließlich auch ganz beseitigen zu können. Mit medizinischen Hilfen suchen sie, die körperlichen und psychischen Kräfte zu stärken und wiederherzustellen. Die Psychotherapeuten versuchen, die Angst abzutrainieren, indem sie ihren Patienten dazu anleiten, erst leichtere, dann schwerere Angstsituationen mit Hilfen durchzustehen und hoffen, auf diese Weise Angst abzubauen. Doch nur äußerst selten kann von ihnen wirklich Angst auf ein Minimum reduziert werden, sodass die ganzen therapeutischen Erfolge in Frage gestellt sind. Woran liegt es, dass die medizinische und psychotherapeutischen Therapien bei der Angst weitgehend versagen? Es liegt daran, dass die tiefen Gründe, die Ursachen der Angst, nicht im körperlichen und psychischen Bereich, sondern im geistigen Bereich liegen. Denn die tiefsten Ursachen der Angst sind im Bereich der Schuld zu finden. Die Psychologen meinen, unsere Angst entsteht aus der Schuld derer, die uns nicht geliebt haben, die uns abgelehnt haben, die uns durch ihre Worte oder ihre Handeln verletzt haben, die uns missachtet haben. Aber es ist nicht die Schuld der anderen, die in uns Angst erzeugt. Angst entsteht, weil wir den anderen vorwerfen, dass sie uns nicht lieben. Und weil wir sie deshalb verurteilen und ablehnen. Angst entsteht dann aus meinem eigenen Fehlverhalten, das mich als Schuld unbewusst drückt. Solches Fehlverhalten ist die Bindung an Arbeits- und Leistungssucht, die Geltungssucht als Triebfeder für Leistungen, die eigene Überforderung, um den anderen Anerkennung und Achtung abzuringen. Angst entsteht aus der egoistischen Motivation für unser Handeln und die vielen Vorwürfe, mit denen wir den anderen ihr Versagen vorwerfen. Und ich beschließe, selbst für mich zu sorgen, Selbstleistung zu bringen und verlange, dass die anderen mich dafür achten und lieben. Die anderen spüren, dass ich sie gar nicht liebe und können mich auch nicht lieben. Wie könnten sie mich lieben, wenn ich alles nur tue, dass ich besser bin als die anderen? Vorwürfe, Verurteilung, Ablehnung, Überheblichkeit, Stolz. All dies sind Teile des Hasses, der langsam in uns wächst, Angst erzeugt, durch die Angst über unsere Psyche und unseren Körper herrscht und uns zerstört. Liebe Hörer, diese Entwicklung zur Erschöpfungsdepression hin, bis hin zu ihrer stärksten Ausprägung und die in uns so leicht stattfindende geistige Entwicklung vom geistigen Fehlverhaltungsweisen, habe ich nicht geschildert, weil ich denke, dass wir uns nur, dass wir ja darin versinken sollen, sondern ich denke, dass wir uns nur verändern können, wenn wir erkennen, auf welchem Weg wir uns so leicht befinden und wo er schließlich hinführt. Wie schlimm ist dieser Weg und wie leicht macht uns Gott den Weg zur Umkehr. Ich darf zu Gott kommen und all die Lasten, die ich mir angehäuft habe, einfach in die Arme Gottes legen. Er ist der Einzige, der mich nicht verurteilt. Er freut sich, wenn ich zu ihm komme und sage, Vater, verzeih mir. Verzeih, dass ich in meinen Gedanken, in all meinen Worten und in all meinem Schaffen und Handeln und Tun gegen die Liebe gehandelt habe. Verzeih mir, dass ich die Liebe in mir zerstört habe. Ja, wenn ich ehrlich bin zu mir, ja, dann verzeiht er mir. Und ich bekenne, dass ich versagt habe, weil ich so vieles für meinen eigenen Ruf, für mein eigenes Ansehen nur gedacht habe und getan habe. Und dass ich mich dadurch an die erste Stelle gesetzt habe, höher, mich selbst höher gestellt habe als Gott. Für mich es getan habe, statt zu handeln für Gott, von dem ich alles habe. Ja, und dann darf ich mich entschließen, ab jetzt sollst du an erster Stelle stehen. Jetzt will ich dich ehren und loben. Statt Vorwürfen will ich dir danken, mein Leben annehmen. Meine Krankheit, mein Versagen, ja, so bin ich. Und ich liefere mich dir aus. Ich liefere meine Armut aus. Ich lege mein Leben in seine Hände. Meine Ehe, meine Kinder, mein Alleinsein. Ich verzichte auf mein Leben. Ja, ich muss es beschließen, dass ich es durchführen kann. Ich verzichte auf mein Leben. Ja, und nehme meinen Tod an. Ja, und ich freue mich auf meinen Tod und vernichte damit alle Angst.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie haben eingeschaltet in unserer Sendung Lebenshilfe, heute zum Thema Erschöpfungsdepression. Unser Referent ist Friedrich Rabold, Sprecher der charismatischen Erneuerung im Bistum Speyer. Er hat uns in seinem Impulsreferat er hat uns auf die tieferen Ursachen der Erschöpfungsdepression hingewiesen, hinter den äußeren Gründen, gesellschaftlichen, sozialen, körperlichen Gründen und so weiter, hinter dieser vordergründigen Überlastung und Überforderung finden wir nämlich oft auch eigene Fehlhaltungen, zum Beispiel das Nicht-Nein sagen können, also es allen recht machen wollen, immer die Erwartungen der anderen erfüllen wollen und so weiter. Und er hat gesagt, dass hinter solchen Fehlhaltungen auch meistens das Bedürfnis steht, geliebt zu werden, die Anerkennung, die Bestätigung zu finden, die man vielleicht nie bekommen hat. Und als tiefste Wurzel der Erschöpfungsdepression hat Herr Rappold sozusagen die Angst entlarvt. Die Angst zu versagen, die Angst, ohne diese ständigen Höchstleistungen abgelehnt zu werden, die Angst, letztlich eben nicht geliebt zu werden, letztlich keine Lebensberechtigung zu haben. Und er hat gesagt, das ist verständlich aus dem Wissen heraus, dass wir eben schon seit der Empfängnis eine unsterbliche Geistseele haben und schon im Mutterleib und in frühester Kindheit Belastungen oder Mangel wahrnehmen. Nur einige Stichworte, wenn wir nicht angenommen oder gewünscht wurden, wenn die Eltern Streit hatten oder sich trennen, Fruchtwasseruntersuchungen und so weiter, Trennung von den Eltern. Durch diese und viele andere Gründe kann sich beim Kind schon ganz, ganz früh diese Angst um das eigene Leben entwickeln und später dann zu falschen Motivationen für das eigene Handeln führen. Und diese Angst, hat Herr Rappold gesagt, ist ein mächtiger Antreiber und eine wesentliche Ursache der Erschöpfungsdepression. Er hat darüber länger gesprochen und gesagt, dass diese Angst im Letzten Gott heilen kann, Gott allein, er ist der Einzige, der die erlittenen Schäden heilen kann, der uns die Liebe schenken kann. Und wir haben auch noch unseren Part dazu zu tun. Dazu kommen wir gleich. Ja, Herr Rappold, Sie haben die Angst sozusagen entlarvt, so habe ich das verstanden, als eine wesentliche Ursache der Erschöpfungsdepression. Diese Angst, haben Sie gesagt, schwächt den Körper und den Geist in allen Funktionen. Sie führt zu einer ständigen körperlichen und seelischen Spannung, schon bei Kindern auch, bei Jugendlichen. Sie führt zu einer falschen Motivation für all unser Handeln. Sie entsteht auch aus eigener Schuld, haben Sie gesagt, aus Vorwürfen und so weiter. Und im Letzten kann Gott eben diese Angst heilen. Er kann uns ja auch die Liebe schenken, die wir mit all diesen unseren Anstrengungen ja auch letztlich suchen, mit all diesen Höchstleistungen, die wir dann zu bringen versuchen, um letztlich geliebt zu werden, um Anerkennung zu finden, die wir eben ganz, ganz früh nicht bekommen haben oder wo das Kind zumindest früh gemeint hatte, es wird nicht geliebt. Das ist ja nicht immer jetzt die Schuld der Eltern. Oft sind es auch Situationen, zum Beispiel ein Krankenhausaufenthalt beim Kind oder so, wo diese Angst entsteht, wo Eltern nicht schuldig sind. Jedenfalls, wir haben auch einen eigenen Part in diesem Heilungsprozess. Das ist jetzt das, worauf ich raus möchte. Den haben Sie am Schluss beschrieben, was unser Part ist, den wir also tun sollen. Also ich habe jetzt so rausgehört, die Vorwürfe lassen, also denen verzeihen, die an uns vielleicht schuldig geworden sind, um Vergebung bitten für die eigenen Fehlhaltungen. Vielleicht können Sie noch einmal kurz zusammenfassen, diesen eigenen Part, den wir sozusagen tun können in unserem Heilungsprozess heraus aus der Erschöpfungsdepression.
Ja, es ist zuerst einmal das Erkennen, wo stehe ich überhaupt? Sind bei mir solche Symptome, solche Dinge, die jetzt da geschildert worden sind, ist bei mir auch schon in Ansätzen oder weiter fortgeschritten, so etwas im Kommen? Und das erst einmal erkennen ist der wichtigste Punkt, dass man sich selbst erkennt und dass man ehrlich wird, sich selbst gegenüber sagt, ja, auch das, ja tatsächlich, das ist bei mir auch. Und das Schlimme ist immer, wenn ich alle Schuld auf die anderen abwälze. Nein, die anderen sind schuld. Nein, ich bin schuld, wenn etwas falsch geschieht. Nur ich. Die anderen lösen etwas aus. Mein Fehlverhalten, nämlich indem ich sage, die anderen sind schuld, die machen mich kaputt. Dann kann ich mich nicht dagegen wehren. Ja, die anderen kann ich nicht verändern. Nein, das, was ich tue, das macht krank. Meine Vorwürfe, die Verurteilungen, die lösen dann in mir die Angst aus. Ja? Denn ich bin ausgeliefert, ich kann nichts machen und ich habe Angst, dass ich nicht mehr leben darf. Das kommt dann. Deshalb, es dreht sich um die Vorwürfe, um zu erkennen, ja, nein, ich will den anderen nichts mehr vorwürfen. Verzeih mir, meine Vorwürfe sind meine Schuld. Meine Verurteilung der anderen sind meine Schuld. Das ist Schuld, die in mir da hochsteigt, ohne dass ich weiß, ohne dass ich daran gedacht habe, dass etwas Schuld sein kann. Ja, und genau das muss ich vor Gott bringen. Ich habe die anderen beschuldigt und ich habe ihnen nicht verzeihen. Ja?
Das ist also ein wichtiger Punkt, dass wir wirklich um Vergebung bitten für die eigenen Fehlhaltungen, aber Trotzdem sind wir ja zuallererst mal meistens Opfer gewesen, eben wie Sie gesagt haben, schon im Mutterleib in allerfrühester Kindheit.
Ja.
Und das ist eben dieser zweite Schritt dann, dass wir auch wirklich denen verzeihen, die völlig unbewusst meistens ja an uns schuldig geworden sind, die es ja meistens auch nicht böse gemeint haben, sondern dass wir eben auch vielleicht das verstehen können, warum die so gehandelt haben und denen auch verzeihen dann.
Mhm. Ja, das ist ein Prozess. Das heißt, ein Umdenken, ein Andersdenken über das, was von den Eltern her und von denen um uns herum uns gegenüber geschieht. Wir werden es immer gleich als Schuld. Oder wir werden es leicht als Schuld und machen ihnen Vorwürfe, statt dass wir anfangen zu verstehen, ja, die Eltern konnten gar nicht anders. Ja, sie sind ja selbst arm dran und die anderen sind ja selbst arm dran. Sie handeln nur so, weil sie nicht anders können. Sie sind gar nicht fähig, etwas anderes in dem Augenblick zu tun. Also, ja, lieber Gott, verzeih ihnen, ja, und nimm das von ihnen, was damals geschehen ist. Das heißt, statt Schuld zuweisen, muss ich für die anderen eintreten, dass ihnen auch all das weggenommen wird. Nur dann werde ich selbst auch gesund, wenn ich so umdenke. Mhm. Wenn ich umdenke und für die anderen etwas tue, statt nur für mich.
Mhm. Mhm.
Das heißt es. Den anderen verzeihen, den anderen etwas Gutes tun, für die anderen da zu sein, nicht für mich.
Also das sind ganz wesentliche Punkte, wirklich denen zu verzeihen, die eben vielleicht schuldig geworden sind an uns und um Verzeihung bitten für unsere eigenen Fehlhaltungen. Das sind zwei ganz zentrale Punkte.
Es ist genauso im späteren Leben.
Mhm.
Wie oft machen wir Vorwürfe? Vor einiger Zeit hat eine Frau gesagt, keiner besucht mich mehr, keiner will was von mir wissen. Ja? Diese Dinge, das sind Vorwürfe den anderen gegenüber. Warum kommen sie nicht? Ja, weil ich etwas verlange von den anderen, dass sie für mich tun. Und ich kann nicht von den anderen verlangen, dass sie mich lieben, wenn ich nicht sie selbst liebe. Und die anderen lieben heißt, den anderen etwas geben, nicht mir etwas geben.
Sehr gut, jetzt ich möchte gleich trotzdem unterbrechen. Jetzt haben wir einen ersten Hörer nämlich am Telefon. Den wollen wir jetzt anhören, den Herrn Deuter. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Mein Name ist Deuter.
Grüß Gott, Herr Deuter.
Ich bin platt, überrascht und zutiefst berührt von Ihrer Ausführung. Sie bestätigen das, was ich seit Jahrzehnten wahrnehme. Also mir bleibt die Stimme schon weg. Ich bin seit Jahrzehnten auf dem therapeutischen Weg. Ich habe so viele Therapieerfahrungen hinter mir und ich habe immer gemerkt, es wird an mir vorbeigearbeitet. Ich war nicht in der Lage, das zu verbalisieren, bis vor gewisser Zeit. Ich habe einige Vorträge im Radio von Ihnen gehört, von Frau Peggy Paquet, die in sehr ähnliche Richtung arbeitet.
Ja.
Das ist etwas, was, also ich bin selber davon betroffen. Ich könnte Ihren Vortrag heute bedenkenlos unterschreiben, bis auf den einen letzten Satz, den Sie sagten. Und da regt sich in mir ein gewisser Widerstand. Und zwar, Sie sagten, ich zerstöre die Angst. In mir definiert sie das etwa so, die Angst löst sich auf. Wenn ich, dann bin ich wieder tätig. Und mir geht es um mein Loslassen, dass die Angst sich auflöst.
Ja, ja. Ja, Sie haben recht. Ich liefere mein Leben ja Gott aus.
Das ist.
Ja? Und das heißt, ich kämpfe eigentlich nicht mehr gegen die Angst, sondern ich liefere alles Gott aus. Ja? Mein Kampf ist, dass ich mich Gott ausliefere. Dass ich endlich in die Liebe zu Gott komme und alles praktisch für Gott tue. Ja? Und dann, da geschieht es, dass dann die Angst zerstört wird. Die Angst hat keinen Ansatzpunkt mehr in mir. Weil ich mein Leben nicht mehr für mich lebe, kann sie mir nichts mehr wegnehmen. Ja? Und da zerfällt die Angst. Das ist der Punkt. Aber es ist richtig, Sie haben recht, es ist nicht meine Kraft, die Angst zerstört, sondern dass ich mich Gott ausliefere und letztlich ist es die Kraft Gottes.
Ich lasse zu, dass es geschieht. Ich lasse zu, dass es tut.
Ja, so ist es, ja.
Ich habe Jahrzehnte andere Vorwürfe gemacht. Ich war zynisch, ich war spöttisch, ich war hämisch, ich war, ich weiß nicht was.
Ja.
Bis eines Tages, dass einfach mir nicht klar wurde, dass ich mich in diesem Augenblick, wo ich diese, wo mir die Reaktion schon hochstieg,
ja,
eines Tages merkte, mir geht es damit überhaupt nicht gut.
Es wird immer schlechter.
Ja, ja, so ist es. Und da habe ich einfach angefangen, mich aus der Situation zu entfernen, aus solchen belastenden Situationen. Und da fing es überhaupt auch meine Erkenntnis, dass ich das von einer wissenschaftlich orientierten Denkweise niemals erwarten kann.
Ja.
Da verstanden zu werden.
Ja. Ja, es ist der Weg zu Gott hin,
ja,
der uns eigentlich befreit von all dem.
In die Güte, in der Güte, in die Liebe, Güte.
Aus allem Egoismus kommen wir heraus und in die Liebe hinein, die das Gegenteil von Egoismus ist, das sich verschenken. Sich verschenken an Gott und an die Menschen.
Das sind wahre Worte. Machen Sie Seminare, bieten Sie Therapie an oder wie arbeiten Sie? Wie kann ich Ihre Arbeit weiter anknüpfen?
Wenn Sie, das ist Eigenarbeit. Sie, wenn Sie das erkannt haben, dann können Sie den Weg weitergehen. Da brauchen Sie keinen Therapeuten, sondern es ist der Weg, den Sie gehen müssen, dass Sie im Gebet sich ständig auf diesen richtigen Weg zu Gott hin bewegen.
Was ich gemerkt habe, dass mir gut tut, ist die, was ich mir selber nicht geben kann, ist die Zusprache von außen.
Ja, ja, das gemeinsame Gebet.
Ja, Herr Deuter, wir bieten ja an, dass wir jetzt im Radio gemeinsam miteinander beten. Herr Rabold wird jetzt die letzte Viertelstunde mit uns beten. Sie können auch zum Beispiel die CD bestellen und diese Gebete selber wiederholen.
Mhm.
Das ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit. Am Ende sage ich das alles noch durch.
Okay.
Und dann kann man auch alleine arbeiten damit, ja, dass man einfach selber ins Gebet geht, in diesen Schritten, die Herr Rabold jetzt uns vorbetet und beschreibt vielleicht. Da kann man schon ganz viel selber machen, weil Sie haben ja das Wesentliche absolut erkannt. Da hat Herr Rabold recht, das können Sie wahrscheinlich auch alleine. Mhm.
Ja, das würde mich schon freuen, wenn das so bleibt.
Ja, und sonst können Sie auch im Hörerservice anrufen. Da gibt es schon auch eine Reihe von Telefonnummern von geeigneten Personen, an die Sie sich noch hinwenden können. Also wenn Sie nach der Sendung da anrufen, die können Ihnen wahrscheinlich auch weiterhelfen, ja?
Ja, das mache ich
gerne. Vielen herzlichen Dank.
Ja.
Dankeschön, Herr Deuter, für Ihren Beitrag. Jetzt haben wir nämlich eine weitere Hörerin. Das ist die Frau Meier. Grüß Gott, Frau Meier.
Ja, grüß Gott beieinander. Ich habe auch einen Fall in der Familie, ein Bruder, der schwer depressiv geworden ist. Und da ist es aber gerade umgekehrt. Der beschuldigt nicht die anderen, im Gegenteil, das ist ein Lämmchen, kann man schon sagen. Er beschuldigt sich selber in allem, macht sich nur Vorwürfe, dass alles wegen ihm so gekommen ist und dass er die Familie nicht mehr führen kann und was weiß ich alles. Und ist jetzt in ambulanter Behandlung, die ich eigentlich als Gefahr sehe, weil ich denke, das Grundübel gar nicht behandelt wird, weil mit Psychopharmaka kann man keinen Menschen, muss ich sagen, wieder auf die richtige Bahn bringen. Es kann vielleicht kurzfristig eine Hilfe sein, aber ich sehe das Problem in ganz anderer Art. Ich habe auch ein bisschen Bedenken gehabt, weil der Herr Rappold hat es wahrscheinlich anders gemeint, aber wenn er sagt, dass man ja sich freut auf Sterben, das ist auch ein Problem, weil wir eben auch Bedenken haben in der Familie, dass er einen Freitod vielleicht eingehen könnte, um sein Problem, muss ich sagen, aus der Welt zu schaffen. Und da habe ich jetzt schon ein bisschen aufgehört, wie Sie das gesagt haben, denke ich mir, um Gottes Willen, das wäre aber gerade das, was wir eigentlich verhindern wollen, indem dass er wieder das Leben sich freut dran,
ja,
und so, ja?
Ja.
Und er ist halt als Kind im Internat mit 9 Jahren reingekommen. Meine Eltern haben das gut gemeint, weil wir eine schlechte Schule hatten. Und das Internat war für ihn natürlich ein Trauma fürs ganze Leben. Und er musste immer irgendwie dieses Liebesbedürfnis irgendwie auffüllen, und das hat er später natürlich auch mit immens vieler Arbeit gemacht. Und es ist halt so, wenn man in einer gehobenen Stellung ist, kann man nicht sagen, ich mache jetzt einfach 20 Stunden weniger, dann hat man seinen Posten verloren. Und es ist halt einfach leider diese Bitterkeit, muss ich sagen, dass die Gesellschaft und auch in der Arbeit, dass man da keine Rücksicht nimmt. Jetzt kann er nicht mehr arbeiten, jetzt muss natürlich auch gehen, wird ein anderer eingestellt dafür. Und ich denke, man muss schon auch ein bisschen schauen, was für Sachen sind eigentlich jetzt passiert bei ihm im Hormonhaushalt und so weiter. Ich bin bestimmt fürs Beten und er ist auch ein ganz religiöser Mensch. Aber das alleine, glaube ich, ist zwar die größte Macht, aber er bräuchte, denke ich, auch Unterstützung von guten Sachen, die ihn hormonell wieder aufbauen. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Herr Rappold.
Da haben Sie vollkommen recht. Es wäre ganz schlimm, wenn man sagen würde, nein, wir machen das, wir fangen an zu beten, dann brauchen wir keinen Arzt. Das ist absolut falsch.
Ja.
Wir haben einen Körper und der Körper kann durch medizinische Dinge sehr gut beeinflusst werden. Das heißt, wenn wir nicht uns richtig ernähren, wenn wir nicht die richtige Medizin bekommen, dann kann auch der Körper nicht weiter wieder aufwärts kommen. Nicht? Das ist seelisch und geistig ausgelöst, solche Dinge. Aber dann, wenn der Körper schwach ist, kann man nicht sagen, wir nehmen die, behandeln die oder wir kümmern uns um die allererste Sache, dass der Körper krank geworden ist und dann wird der Körper von allein wieder hochkommen. Das stimmt nicht. Nein, das ist absolut falsch. Deshalb habe ich auch gesagt, dass die Ärzte sich darum bemühen. Die Ärzte bemühen sich um all diese Dinge und geben Hilfen, soweit sie können. Und wir müssen auch diese Hilfen annehmen. Aber darüber hinaus gibt es etwas, was der Arzt nicht behandeln kann, nämlich die Angst. Letztlich die tiefe Angst.
Ja.
Wir haben ja gesagt, es ist ja nicht so einfach, dass er nur sich selbst beschuldigt, sondern es hat ja eine Geschichte, nämlich dass dieser Entzug, der Verlust der Liebe im Internat, der Verlust der Geborgenheit und Sicherheit, das heißt, und dann die Hinwendung zur Selbstbestätigung in der Arbeit. Ja?
Ja.
Das heißt, auch zur Suche, dass man leben darf, indem man Höchstleistung bringt in der Arbeit.
Ja.
Und natürlich diese ganze Umwelt, die zwingt uns zu Höchstleistungen in der Firma, nicht? Man wird ausgelaugt.
Ja.
Je höher man kommt, umso mehr wird von einem verlangt. Und es ist eingeplantes Versagen. Irgendwann kippt der Körper zusammen. Irgendwann haben die Stresshormone all das erreicht, was negativ ist.
Ja.
Und dann ist der Verlust und dieses Versagen, ja, und dann kommt diese Minderwertigkeitsgedanken. Ich bin selbst schuld, ich bin nichts wert und so weiter, ja. Ich zerstöre alles, ja. Ich würde das tun.
Ja, und ich denke, man spielt auch schon eine lange Zeit, bevor das ausbricht. Man spielt immer noch den Gesunden.
Ja.
Man kann noch, man will sich nicht reinschauen lassen. Jedenfalls habe ich so erlebt, ja, bis es halt nicht mehr geht.
Ja. Ja, und dann kommt der Zusammenbruch dann doch. Ne?
Ja.
Und es ist, also es wäre absolut falsch, wenn da keine anderen Hilfen genommen werden. All die Hilfen, die uns die Medizin bieten kann, die sollen wir nehmen und die müssen wir ja auch.
Ja.
Wir haben ja einen Körper und sind ein Geist.
Aber ich denke, mit Psychopharmaka alleine ist es nicht getan, dass man auch hormonell schauen muss, was sind da für Defizite da?
Das sind alles medizinische Hilfen und alle Hilfen, die in diesem körperlichen Bereich liegen. Dazu, das darf man alles nicht vernachlässigen, ja?
Ja.
Aber Frau Meier, wir können wirklich am Schluss die Nummer vom Hörerservice durchgeben. Wir haben nämlich doch viele gute Ärzte hier auf Sendungen Radio Horeb, auch Hormonberatung zum Beispiel, Therapeuten. Also wenn Sie da einfach im Hörerservice anrufen, wir können Ihnen ganz bestimmt auch gute Telefonnummern weitergeben, wo Sie sich da hinwenden können. Ja?
Ich danke Ihnen.
Vielen herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Denn wir wollen ja noch gemeinsam beten, Herr Rappold, und dafür wirklich auch genug Zeit haben. Ich weiß nicht, ob Sie vorher noch die Schritte erklären wollen oder ob Sie gleich ins Gebet einsteigen wollen. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich jetzt einfach gemütlich hinsetzen, gemütlich zurücklehnen und vielleicht die Augen zumachen oder auch nicht und einfach mitbeten mit Herrn Rappold, mit uns allen gemeinsam.
Ich habe ja die Schritte schon erklärt am Ende dieses Vortrages.
Mhm.
Und eigentlich kann ich nur diese Schritte wiederholen, die ich Ihnen schon erklärt habe. Eigentlich bin ich ja dort schon ins Gebet hineingekommen. Ja. Also, liebe Hörer, wir dürfen einfach zu Gott uns hinwenden, indem wir sagen, Vater, du bist da. Vater, ich rufe dich und du bist da. Und du kommst in all mein Denken und bist mit mir verbunden. Du hörst, du kennst meine Gedanken schon bevor ich sie ausspreche, ja, Herr. Denn du liebst mich. Du liebst mich seit Ewigkeit. Seit Ewigkeit willst du, dass ich ganz mit dir verbunden bin, dass ich ganz diese Liebe leben darf und lebe, die du uns so geschenkt hast. Ja, Vater, ich komme zu dir. Ich komme zu dir, denn du bist der einzige Punkt, der wirklich ohne Vorwürfe ist. Du bist der Einzige, der nicht nur ohne Vorwürfe ist, sondern der alles von mir nehmen will und der alles von mir nehmen kann. Ja, Vater, ich komme. Ich komme zu dir mit meinem Leben. Ich komme zu dir mit all dem, was mich bedrückt. All das, was die anderen auf mich gelegt haben, all das, was ich erleben musste, alles das, ja, wo die anderen mir gezeigt haben, dass ihre Liebe zu mir nicht groß ist, dass so Mangel entsteht, dass sie mich in den Liebesentzug gebracht haben und wussten es gar nicht. Herr, verzeih all denen, die nicht lieben konnten. Verzeih all denen, die nicht geliebt haben. Verzeih all denen, die sogar darüber nachgedacht haben, ob sie mir das Leben nehmen wollen. Verzeih, wenn dies geschehen ist. Herr, verzeih ihnen und schenk du ihnen deine Liebe. Schenk du ihnen deine Liebe, Herr. Verzeih auch, wo ich sie nicht geliebt habe, wo ich sie abgelehnt habe. Verzeih, Herr, dass es in mir so große Vorwürfe gekommen sind. Verzeih mir alle Vorwürfe, die in mir entstanden sind, gegen die anderen Menschen, Herr. Verzeih all die Verurteilungen, die ich durchgeführt habe. Verzeih, dass ich sie als lieblos und als egoistisch und all das selbst betrachtet habe. Herr, ich habe sie nicht geliebt. Verzeih mir und schenk du ihnen die Liebe, die ich nicht gegeben habe. Herr, komm in mein Leben. Komm in mein Leben und handle du. Schenk du die Liebe, die ich nicht geben konnte. Und komm und füll du mein Leben aus. Herr, komm zu mir und hilf mir, für die anderen einzustehen. Hilf mir, für die anderen zu handeln. Hilf mir, den anderen Gutes zu tun, nicht von ihnen Gutes zu fordern. Herr, ich will, verzeih mir diese falsche Motivation. Verzeih mir, dass ich es für mich getan habe. Verzeih mir dort überall, wo ich meinen eigenen Ruf an die erste Stelle gesetzt habe, wo ich selbst etwas gelten wollte, wo ich selbst anerkannt sein wollte. Verzeih mir, wo ich geliebt werden wollte. Verzeih mir all das, was ich für mich getan habe und nicht für die anderen und für dich. Verzeih mir diese Motivation. Herr, nimm all das von mir. Ich komme zu dir und leg's in deine Arme. Und schenk du mir deine Liebe. Schenk du mir den Frieden. Und schenk du mir, ja, das neue Verständnis. Schenk mir, dass ich so denke, wie du denkst. Schenk mir, dass ich so liebe, wie Jesus uns geliebt hat, uns liebt. Herr, hilf mir zu verzichten. Hilf mir zu verzichten auf meinen Ruf. Ja, hilf mir zu verzichten auf meine Anerkennung. Es geht nicht um die Anerkennung der anderen. Es geht darum, Herr, dass du der Größte bist. Dass du der Größte bist und dass du die Liebe bist. Dass alles dir gehört. Ja, Herr, zu dir will ich kommen. Zu dir will ich kommen und dich loben und preisen. Zu dir will ich kommen und alles von dir erwarten. Und nichts mehr von den anderen. Alles dir ausliefern. Ja, Herr, verzichten auf mein Leben. Verzichten auf meinen Ruf. Verzichten auf all meine Tage. Nein, nicht mich töten. Nein, nicht mich töten, nicht selbst etwas tun, sondern alles in deine Hände legen. Meine Tage. Ich verzichte darauf, selbst etwas zu tun, dass ich möglichst lang lebe, selbst etwas zu tun, dass ich geliebt werde. Ich verzichte darauf. Und ich erwarte alles von dir, Herr. Nur du kannst Liebe schenken. Denn du bist mein Gott und Herr. Du bist der Schöpfer der Welt. Du hast mich geschaffen. Du hast mich geschaffen, dass ich dich erkennen kann und dass ich dich lieben kann. Dass ich in deiner Liebe diese vollkommene Geborgenheit erfahre. Ja, Herr. Du schenkst mir die Geborgenheit. Du schenkst mir das Leben. Du schenkst mir das ewige Leben. Du schenkst mir die Befreiung von aller Krankheit, die Befreiung von all dem Neid und von all dem Stolz und von allem Hass. Du schenkst mir die Befreiung von all dem, was mich zerstören will. O Herr, du schenkst mir diese absolute Befreiung von all dem und nur noch deine Liebe und die Schönheit und die Größe und die Güte. Durch meinen Tod, Herr, darf ich zu dir kommen, wenn du es willst. Ja, hilf mir jetzt, Herr, hilf mir jetzt, deine Liebe zu leben. Hilf mir jetzt, hier zu leben, auf dieser Erde. All das zu tun, was du mir geschenkt hast. All das weiterzugeben, was du mir gibst. Herr, hilf mir. Ich will dich lieben, solange du mir die Tage schenkst. Ich will den anderen deine Liebe vermitteln. Herr, hilf mir. Sei du mein Schöpfer, sei du mein Herr. Sei du der, auf den ich mich ganz ausrichte. Ja, der Psalmist betet. Wer im Schutz des Höchsten wohnt und ruht im Schatten des Allmächtigen, der sagt zum Herrn, du bist für mich Zuflucht und Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Du rettest mich aus der Schlinge des Jägers und aus allem Verderben. Du beschirmst mich mit deinem Flügel. Unter deinen Schwingen finde ich Zuflucht. Schild und Schutz ist mir deine Treue. Ich brauche mich nicht vor den Schrecken der Nacht zu fürchten, nicht vor dem Pfeil, der am Tag dahinfliegt, nicht vor all den Angriffen, die auf mich zukommen, nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die wütet am Mittag. Ja, fallen auch 1000 zu meiner Seite, 10.000 zu meiner Rechten, so wird es doch mich nicht treffen. Ja, ich werde sehen, mit meinen Augen, mit meinen eigenen Augen werde ich zuschauen, wie den anderen vergolten wird, die nur hassen. Denn der Herr ist meine Zuflucht. Du bist meine Zuflucht. Ich habe mir den Höchsten als Schutz erwählt. Denn du befiehlst deinen Engeln, mich zu behüten auf all meinen Wegen. Und du sagst, weil ich an dir hänge, willst du mich retten. Du willst mich beschützen, denn du kennst meinen Namen. Ja, wenn ich dich anrufe, dann willst du mich erhören. Du bist bei mir in der Not. Du befreist mich und du bringst mich zu Ehren. Und du sättigst mich mit langem Leben und lässt mich schauen dein Heil. In deinen Schutz, Herr, stelle ich mich.
Ja, lieber Herr Rabold, ganz herzlichen Dank für das gemeinsame Gebet jetzt. Ihnen auch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Mitbeten und für Ihre Beiträge heute. Wir sind jetzt am Ende der Sendung angekommen. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, können Sie einen Mitschnitt dieser Sendung bestellen beim CD-Dienst in Immenstadt unter der Nummer 0700 75 25 75 20. Sie können die Sendung downloaden im Internet unter www.horeb.org und Sie können im Hörerservice anrufen und dort Informationen über gute Ärzte, geeignete Therapeuten, Hagiotherapeuten, Logotherapeuten und so weiter bekommen unter der Nummer 0700 75 25 75 25. Liebe Hörer, für diesmal verabschieden wir uns von Ihnen, Friedrich Rabold und Waltraud Edelmann. Wir wünschen Ihnen viel Kraft und guten Willen zum Gebet, zur Bitte um Vergebung und zur Vergebung. Und wir wünschen Ihnen alles Gute und Gottes Segen.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615 515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.